Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialberichte. In diesem Podcast hören Sie einen Spezialbericht mit dem Titel
Bewahrung und Zerstörung des traditionellen Kulturerbes. Die Weisheit unserer Vorfahren als Teil des kulturellen Erbes zeigt uns, wie sich die menschliche Gesellschaft entwickelt hat. Sie stellt eine reichhaltige Grundlage für künftige Generationen dar, damit diese die Geschichte mit all ihren tiefgreifenden Weisheiten verstehen können. Der Schutz des kulturellen Erbes ist deshalb wichtig, damit wir die traditionelle Kultur weitergeben und bewahren können. Ein paar Beispiele. Im Jahr 1940 befahl Hitler die Einnahme von Paris. Millionen Einwohner von Paris flohen und die Stadt war plötzlich menschenleer. Der Kurator des Louvre, Jacques Jaujard, war entschlossen, so viele Kulturschätze wie möglich zu retten. Er packte 1862 Kisten mit wertvollen Kulturgütern, darunter die drei Schätze des Louvre, die Mona Lisa, die geflügelte Siegesgöttin und die Venus von Milo, sowie 4000 Kisten mit Artefakten. Insgesamt 203 Lastwagen waren notwendig, um die Schätze über Nacht in verschiedene Schlösser zu bringen und dort zu verstecken. An dem Tag, an dem die letzte Sammlung den Louvre verließ, wurde Paris von den Nazis eingenommen und Hitlers Plan, den Louvre zu übernehmen, scheiterte. Diese aufregende Episode der Geschichte wurde später in dem Film Francophonia verfilmt. Im Januar 1933 durchbrach die japanische Armee den Shanghai-Pass, einen der wichtigsten Pässe an der chinesischen Mauer. Chiang Kai-shek, Generaldirektor der Nationalen Partei Chinas, der während des chinesischen Bürgerkrieges gegen die japanischen Invasoren und später gegen die Kommunistische Partei Chinas kämpfte, war ein starker Beschützer des nationalen Kulturerbes. Er wies seine Männer an, trotz der japanischen Bombardierung tausende Kulturgüter an einen sicheren Ort zu bringen. Am 5. Februar 1933, in einer dunklen und stürmischen Nacht, wurde in der verbotenen Stadt plötzlich das Kriegsrecht verhängt. Ein Konvoi mit tausenden versiegelten Holzkisten wurde daraufhin in aller Stille durch das Shenwu-Men-Tor, das Tor der göttlichen Tüchtigkeit, von Polizisten und Soldaten aus der verbotenen Stadt eskortiert. So begann der größte und erfolgreichste Transfer von Kulturgütern des Landes, der tiefgreifende historische Folgen für die chinesische Geschichte hatte. Später fuhren zwei Züge mit über 19.500 Kisten mit Nationalschätzen von Peking bis nach Shanghai. Bei dieser Mission wurden unschätzbare nationale Kostbarkeiten transportiert. Darunter die sogenannte vollständige Sammlung in vier Schatzkammern. Eine umfangreiche Sammlung chinesischer Gelehrsamkeit von der Antike bis zum 18. Jahrhundert. Die Originalkalligraphie Schneller Schnee und sonnige Post des angesehenen Wang Xizhi aus der Qin-Dynastie, ein Smaragdjade-Kohl und andere alte kalligraphische Werke, Gemälde und wertvolle Gegenstände. Kriegsbedingt mangelte es an finanziellen Mitteln und Transportmöglichkeiten. Dennoch genehmigte Chiang Kai-shek persönlich die Bereitstellung von Waggons für den Transport der nationalen Schätze zu verschiedenen Orten in Sichuan und Guizhou im Südwesten Chinas, was aufgrund beschädigter Straßen und kaputter Brücken besonders schwierig war. Nach dem Ende des anti-japanischen Krieges brach ein Bürgerkrieg zwischen der von der Sowjetunion unterstützten Kommunistischen Partei Chinas und der nationalistischen Regierung unter Chiang Kai-shek aus. Als Chiang Kai-shek 1948 den Rückzug nach Taiwan plante, tat er zwei kluge Dinge in Bezug auf das kulturelle Erbe Chinas. Zum einen ließ er chinesische Meister aus Forschung und Wissenschaft nach Taiwan einfliegen, zum anderen nationale Schätze von China nach Taiwan bringen. Zwischen dem 21. Dezember 1948 und dem 9. Dezember 1949 wurden die Nationalschätze in Festlandchina fünfmal umgelagert. Chiang Kai-shek hatte angeordnet, die Schätze so schnell wie möglich zu verlagern, koste es, was es wolle. Nach unsäglichen Entbehrungen wurden schließlich 680.000 Stücke des Nationalschatzes von Festlandchina in das Nationale Palastmuseum in Taipei gebracht. Obwohl Kulturgüter zerbrechlich und verletzlich sein können, war keiner der aus der verbotenen Stadt mitgenommenen Schätze nach seiner langen und gefährlichen Reise zerbrochen oder beschädigt. Es war, als wären sie von den Gottheiten beschützt worden. Na Zhiliang, einer der ersten Mitarbeiter der verbotenen Stadt, die bei der Eskortierung der nationalen Schätze halfen, erinnerte sich, erst als ich miterlebte, wie wir immer genau im Moment der feindlichen Bombardierung sicher abfahren konnten und unbeschadet überlebten, selbst als unser Lastwagen umkippte und das Boot kenterte, begann ich zu glauben, dass all diese antiken Objekte Geist und Intelligenz besitzen. Von 1961 bis 1962 wurden einige der unter Chiang Kai-shek nach Taiwan verbrachten Nationalschätze in 5 Städten der USA ausgestellt und von 470.000 Besuchern bestaunt. Während die geretteten Nationalschätze in den USA ausgestellt wurden, begann das KP-Regime in Festlandchina mit der verheerenden Zerstörung der traditionellen Kultur Chinas. Die chinesische Zeitung People's Daily veröffentlichte am 1. Juni 1966 einen Leitartikel mit dem Titel »Fegt alle Monster und Dämonen weg«, in dem alle Feinde der Kommunistischen Partei Chinas zu Untermenschen erklärt wurden. In dem Artikel wurde die Losung der Abschaffung der 4 Alten als eines der Hauptziele der Kulturrevolution propagiert. Mit den 4 Alten waren alte Denkweisen, alte Kulturen, alte Sitten und alte Gewohnheiten gemeint. Am 18. August empfing Mao Zedong Vertreter der Rotgardisten auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Daraufhin begannen die Rotgardisten in Peking mit der Zerschlagung der 4 Alten, was zu einer sofortigen und verheerenden Zerstörung von buddhistischen und taoistischen Tempeln, Buddha-Statuen, historischen Städten, traditionellen kalligraphischen Werken, Gemälden und Antiquitäten führte. Über 10 Millionen Häuser in ganz China wurden durchsucht und geplündert, heißt es. Unzählige Schätze, Kalligraphien und Gemälde, alte Bücher, Gebrauchsgegenstände und Ornamente wurden zerschlagen oder verbrannt. Von den über 6.800 Kulturdenkmälern und historischen Städten, die in Pekings Verzeichnis der Kulturdenkmäler von 1958 aufgeführt waren, wurden fast 5.000 im August und September 1966 vollständig zerstört. Außerdem wurde das Grab von Konfuzius in der Provinz Shandong ausgehoben und seine Überreste verstreut. Mehr als 5.300 Dinge mit Bezug zu Konfuzius, antike Bücher, Kalligraphien und Gemälde, nationale Kulturgüter ersten Ranges und steinerne Denkmäler wurden ebenfalls zerstört. Selbst die historischen Gebäude, die die Erinnerung an die alten Zeiten bewahrten, wurden nicht verschont. In Peking wurde die innere und äußere Stadtmauer abgerissen, sodass nur 4 Tore davon übrig blieben. Diese Mauern und Gebäude hatten seit der Liao-Dynastie vor fast 1000 Jahren mehrere Bürgerkriege und soziale Umwälzungen überstanden, um dann durch die Brutalität des KP-Regimes zerstört zu werden. Die Kulturrevolution der Kommunistischen Partei kappte die Wurzeln der traditionellen Kultur Chinas. Das führte zu einer großen Degeneration der nationalen Zivilisation, die bis heute anhält. Ein Jahr nach Beginn der Kulturrevolution hielt Chiang Kai-shek am 12. November 1967 eine Rede bei der Gedenkfeier zum Geburtstag des Gründervaters und zum Tag der kulturellen Wiedergeburt. In seiner Rede sagte er, »Niemand kann die chinesische Kultur zerstören. Die Kommunistische Partei versucht verzweifelt, Chinas 5000 Jahre alte traditionelle Kultur, die tief in unserem Herzen verwurzelt ist, zu beseitigen, indem sie unsere kulturelle Ethik, Demokratie und Wissenschaft, die auf der traditionellen Kultur basieren, zerstört.« Er prognostizierte, dass die kommunistischen Banditen und Diebe letztlich durch die Aufrichtigkeit der nationalen Wesensart und durch die Fähigkeiten, die sich in der chinesischen Kultur manifestieren, beseitigt würden. Die Kommunistische Partei und die Nationale Partei Chinas haben eine völlig unterschiedliche Einstellung zu Kultur und zu kulturellen Relikten. Das Nationale Palastmuseum in Taipei geht sorgsam mit den chinesischen Kulturgütern um und hat dafür strenge Vorschriften. Wenn ein Gegenstand bewegt werden soll, müssen 2 oder 3 Personen anwesend sein und der gesamte Vorgang wird überwacht und auf Video aufgezeichnet. Die Reliquien in der verbotenen Stadt in Peking werden jedoch nachlässig behandelt, was zu Schäden führt. Die Palastverwaltung in Peking hatte sogar mehr als 1 Dutzend wertvoller Buddha-Figuren weggeworfen. Sie wurden in einer Müllkiste gefunden und später an das Palastmuseum zurückgegeben. Es heißt, dass das Palastmuseum zwischen 2000 und 2007 mehr als 100 seltene alte Bücher, darunter auch Ausgaben mit Stichen aus der Ming-Dynastie, endgültig vernichtet hat. Warum will die KP Chinas die traditionelle Kultur zerstören? China war früher als Shenzhou, als göttliches Land, bekannt. Und die traditionelle chinesische Kultur wurde als eine göttlich inspirierte und von den Gottheiten verliehene Kultur angesehen. Die traditionellen chinesischen Schriftzeichen, von denen man glaubte, dass sie von göttlichen Wesen geschaffen wurden, waren eng mit den moralischen Werten und Vorstellungen aus den alten Zeiten Chinas verbunden. Der berühmte Kalligraph Wang Xizhi aus der östlichen Jin-Dynastie 303 bis 361 nach Christus soll mehrere Jahre damit verbracht haben, das Zeichen für ewig zu üben. Dieses Zeichen enthält alle 8 Grundstriche der Kalligraphie. Es heißt, ein Taoist auf dem Tiantai-Berg habe ihm gezeigt, wie man es schreibt. Indem er sich im Schreiben dieses Zeichens übte, beherrschte Wang Xizhi die wichtigsten Fähigkeiten der chinesischen Kalligraphie. Der Taoist sagte ihm auch, dass er beim Üben der Kalligraphie stets einen reinen und edlen Geist bewahren solle. Nach jahrelangen, beharrlichen Bemühungen wurde Wang Xizhi zu einem der größten Kalligraphiemeister der chinesischen Geschichte. Die antike Kalligraphie und Malerei erforderten die Beachtung von Form und Geist. Die Künstler betonten die Bedeutung der Kultivierung und glaubten an die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Gerade wegen dieser Erleuchtung waren ihre Werke so lebendig und von zeitloser Bedeutung. Sie erinnerten spätere Generationen an die Verbindung zwischen dem Menschen und dem Göttlichen, damit sie nicht vergaßen, woher sie gekommen waren und sich nicht im Labyrinth des Weltlichen verloren. Dennoch schreckt die KP Chinas bis heute nicht davor zurück, das kulturelle Erbe und die Essenz der traditionellen chinesischen Kultur zu zerstören. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Förderung des Marxismus und des Atheismus durch die Partei das komplette Gegenteil der traditionellen chinesischen Kultur und Werte darstellt. Die Kommunistische Partei Chinas hat in ihren wiederholten politischen Kampagnen alle möglichen Verbrechen verübt, wie brutale Massaker, die Zerstörung religiöser Überzeugungen, die Verfolgung von Intellektuellen, die für Gerechtigkeit und Vernunft eintreten, und die Zerstörung der traditionellen chinesischen Kultur. Das ultimative Ziel der Partei ist es, die gesamte Welt zu beherrschen und die Verbindung zwischen dem Menschen und dem Göttlichen zu zerstören. Dafür versetzt sie die Menschheit in einen unheilvollen Zustand. Es ist immens wichtig, dass wir Menschen uns der Bösartigkeit dieser Partei voll bewusst sind. Dadurch können wir uns von ihrem Einfluss lösen und erkennen, wie wichtig es ist, die traditionellen kulturellen Werte der Tugend, der Aufrichtigkeit, des Anstandes, der Barmherzigkeit und der Vertrauenswürdigkeit wiederzubeleben und zu befolgen. All dies wird eine glänzende Zukunft für die Menschheit bringen.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.